Wer bist du? Wie würdest du diese Frage beantworten? Das ist eine Frage nach deiner Identität. Ist sehr vielschichtig. Es hat was mit deinem ganz persönlichen Ich-Sein zu tun. Mit deiner Herkunft auch. Deswegen suchen adoptierte Kinder oft nach ihren leiblichen Eltern. Hat das mit deinen Beziehungen zu tun, deinem sozialen Umfeld, deinen Erwartungen, Plänen, Zielen, Hoffnung, Zukunft. Und ob du deine Identität gefunden hast, das hat viel damit zu tun, mit deiner Zufriedenheit und auch mit der Sinnerfahrung im Leben. Menschen, die sich da nicht im Klaren sind, die hängen so in der Luft, oft ziellos, verschwenden auch oft ihr Leben. Menschen, die ein klares, ein positives Bild haben, ihre Identität, das sind in der Regel eher stärkere, sicherere, furchtlosere Menschen, auch aktivere Menschen. Also wer bist du? Wirklich. Nicht wer willst du sein? Das finden wir im Internet heute oft, gell? Dass die Leute sich irgendwelche Identitäten zulegen, die ihnen gar nicht wirklich entsprechen. Davon lebt natürlich auch die Werbung, die dir verspricht, du kannst was sein, wer du gar nicht wirklich bist. Nee, wer bist du? Darüber wollen wir heute sprechen. Eigentlich werden wir damit beginnen, dass wir über die Identität von dem Messias sprechen, von Jesus, dem Retter. Im Kontext hatten wir diese Auseinandersetzung zwischen Jesus und den religiösen Leitern, den Theologen gesehen, war eine Auseinandersetzung über die Rolle von religiösen, rituellen Regeln im Leben eines guten Juden. Also ganz konkret ging es darum, um die Auslegung und die Rolle des Sabbatgebots im Leben eines guten, braven Juden. Und da waren auf der einen Seite die Schriftgelehrten, die damaligen Theologen und die Pharisäer. Denen waren die Regeln wichtiger als die Menschen. Darum ging es ihnen im Leben mit Gott. Regeln halten. Hatten viele davon. Hätten wahrscheinlich auch gesagt, zumindest die Pharisäer, das ist der Sinn des Lebens, die Regeln zu befolgen. Richtig zu funktionieren. Ist auch ein guter deutscher Ansatz. Ich denke, wir können uns da ein Stück weit identifizieren von unserer Kultur her. Auf der anderen Seite hatten wir Jesus. Und er hat uns gezeigt, das Herz Gottes ist für die Menschen. Er hat gesagt, nicht der Mensch ist für den Sabbat da, sondern umgekehrt. Der Sabbat ist für den Menschen da. Und deswegen hatte Jesus auch die Freiheit, das Sabbatgebot zu brechen, um der Menschen willen. Also seine Jünger waren hungrig, also haben sie was abgeerntet und haben gegessen. Da war dieser Behinderte, haben wir gesehen, und Jesus hat ihn geheilt. Und das waren alles so No-Gos für die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Aber Jesus hatte das Herz Gottes verstanden. Und Jesus hat uns gesagt, liebe Gott mit allem, was du bist und liebe deine Nächsten. Dann hast du das ganze Gesetz erfüllt, den ganzen Willen Gottes. Und so Identität, der Sinn des Lebens hat was mit Beziehung zu tun, mit Liebe. Liebesbeziehung, zuerst zu Gott und dann zu den Mitmenschen. Und das Coole ist, wenn du liebst, dann wirst du das moralische Gesetz Gottes halten. Dann wirst du nicht irgendwie unmoralisch oder falsch handeln wollen, das wäre lieblos. Aber nicht, weil du musst aus irgendeinem religiösen Druck oder irgendeinem Zwang, sondern weil du willst, von innen heraus, vom Herzen heraus, aus Liebe. Und dann ist es nicht schwer. Jesus hat gesagt, meine Last ist leicht. Jeder weiß es, der schon mal verliebt war. Also zum Beispiel sagen wir, für die Landbevölkerung, Kehrwoche oder Kehrtag. Du musst die Straße kehren. Warum? Weil Kehrtag ist. Weil du zur deutschen Landbevölkerung gehörst, musst du das machen. Das ist die Regel. Vorschrift ist Vorschrift. Und wenn das deine Motivation ist, ist es nicht super motivierend. Weiß ich aus eigener Erfahrung. Vor allem, wenn es nichts zu kehren gibt, aber es nur wichtig ist, dass die Nachbarn dich sehen. Aber auf der anderen Seite, wenn dein Geliebter oder deine Geliebte sagt, du Schatzi, kehrst du mir die Straße? Ja, natürlich, Liebling, nichts lieber als das. Was macht den Unterschied? Die Beziehung, Liebe. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten, sagt Jesus. Darum geht's. Was ist dein Bild von Gott? Das hat auch schon sehr viel mit unserer Identität zu tun. Was ist dein Bild von Gott? Ist Gott der Regelaufsteller, der Regelkontrolleur, der Polizist, der Überwachungsstaat da oben irgendwie? Oder ist es der Gutestuer, der das beste Woller, der Menschenfreund? Und das ist die Basis für das, was er sagt und das, was er tut. Das heißt im Übrigen nicht, dass Gott keine klaren Worte für uns hat und keine Wahrheiten für uns hat und keine Regeln für uns hat. Dass Gott sagt, oh, egal, tu was immer du willst, alles ist okay. Nee, denn Gleichgültigkeit ist das Gegenteil von Liebe. Also zu schweigen, wenn du die Wahrheit kennst. Oder relativistisch sein, wenn du das Gute kennst. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich und der Vater, wir sind eins. Im Hebräerbrief Kapitel 1 wird uns gesagt, dass Jesus das perfekte Abbild, der Abdruck von seinem Wesen ist, von Gottes Wesen ist. Also wer Jesus gesehen hat, hat Gott gesehen, hat unseren Schöpfer gesehen. Und was für einen Gott sehen wir, wenn wir Jesus betrachten? Wir sehen einen menschenfreundlichen, einen barmherzigen Gott. Haben wir gesehen in diesen Begebenheiten, letzte Woche mit den Jüngern im Feld, mit den Behinderten in der Synagoge. Im Vers 7 hat er gesagt, ich will Barmherzigkeit, nicht Schlachtopfer, so rein äußerliche Religiosität. Kapitel 11, Vers 29, ich bin sanftmütig und demütig, bei mir findet ihr Ruhe für eure Seelen. Und die Juden hatten ein Problem damit. Die hätten sich gerne einen stärkeren Messias gewünscht, zumindest in ihrem Sinn. Einer, der der Besatzungsmacht Rom gegenüber stark auftritt und eine Rebellion anzettelt und die Nation befreit von der Besatzung und sie groß macht. Na, Jesus war jetzt kein Weichei. Er war nicht so ein Kleinbeigeber oder so ein Ja-Sager um des lieben Friedens willen. Aber was wir sehen in der Bibel ist, dass er vor allem der Gesetzlichkeit entgegengetreten ist und dass er vor allem den religiösen Leitern seines Volkes stark gegenüber getreten ist. Denkt an diese Begebenheit letzte Woche mit dem Behinderten. Der da war am Sabbat und Jesus sagt, hier komm nach vorne, stell dich in die Mitte. Ist es erlaubt, Gutes zu tun oder Böses zu tun am Sabbat? Hier, streck deine Hand aus vor allem. Das war Stärke, Vollmacht, die wir da sehen. Er hat diese falsche Gesetzlichkeit ganz bewusst herausgefordert. Oder denk an die Begebenheit, wo Jesus die Händler aus dem Tempel rausgeworfen hat. Das ist kein schwacher Jesus, den wir da sehen. Oder er hat die religiösen Leiter, diese Gesetzlinge, er hat sie ganz öffentlich Heuchler genannt, Teufelskinder sogar. Stell dir vor, du würdest es heute dem Papst oder irgendwelchen Kirchenleitern sagen. Das wäre ungefähr gleichbedeutend. Also ganz schön krass, ganz schön stark. Ja, Jesus war stark, aber er hatte eine geistliche Sicht. Es ging ihm vor allem um das geistliche Wohl der Menschen. Und die Wahrheit ist, du kannst frei sein von den Römern, aber immer noch ein Sklave sein. Von dir selbst, von der Gesetzlichkeit, der Religiosität, Sklave der Sünde, von den Süchten, von deinem Zeug, von deinem Geld und so weiter. Du kannst auch immer entfremdet sein von Gott. Und um uns davon zu befreien, ist er zuallererst gekommen. Und dafür war er stärker als irgendein anderes Wesen, irgendjemand im ganzen Universum. Diese Bestimmtheit, mit der er uns erlöst hat. Ich finde das total beeindruckend, wenn wir das in den Evangelien lesen. Jesus hatte ganz klare Prioritäten und er hat sein Angesicht auf sein Ziel gesetzt und er hat gekämpft dafür, er hat gerungen darum und er ist ganz bestimmt den Weg der Erlösung gegangen für uns. Das ist unglaubliche Stärke, die wir da sehen. Klare Prioritäten. Aber nicht so, wie die Juden sich's gewünscht hatten. Vers 14 hatten wir gelesen, die Pharisäer aber gingen hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Und dann lesen wir jetzt in Vers 15, als aber Jesus es erkannte, ging er von dort weg. Also er vermied unnötige Konflikte. Und es folgten ihm große Volksmengen und er heilte sie alle. Er war viel zu beschäftigt, Gutes zu tun. Das war auch nicht sein Zeitpunkt. Jesus hat es ganz souverän kontrolliert. Wo und wann? Jesus hat gesagt, niemand nimmt mir mein Leben, sondern ich gebe es. Ich gebe mein Leben als Lösegeld für viele. Können wir uns ein Beispiel nehmen? Ich glaube, wir kämpfen oft viel zu viele unnötige Kämpfe, die nicht wirklich dran sind. Wo es nur um unser Ego geht und nicht wirklich um andere oder was nicht wirklich dran ist. Aber Jesus war so total in touch mit dem Vater. Er war sanftmütig, er war demütig. In Vers 16 lesen wir, und er bedrohte sie, dass sie ihn nicht offenbar machten. Wahrscheinlich vor allem seinen Gegnern. Er ist dem Konflikt aus dem Weg gegangen. Und wir wissen, er hat nicht den Ruhm, er hat nicht die Bekanntheit gesucht. Das war nicht seine Motivation. Vers 17, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Das steht in Jesaja Kapitel 42. Der spricht, siehe mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat. Ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird den Nationen Recht verkünden. Er wird nicht streiten, noch schreien, er wird nicht streitsüchtig sein, noch wird jemand seine Stimme auf der Straße hören. Also kein zorniger Wutbürger, der zornige Demos gegen die Römer anführt auf der Straße. Er wird sich nicht selbst erhöhen. Er wird sich nicht selbst groß machen auf Kosten von anderen. Er muss niemandem was beweisen. Er war sich ganz sicher in seiner Identität. Und dann haben wir diesen wunderbaren Vers hier in Vers 20. Ein geknicktes Rohr wird er nicht brechen. Und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführe zum Sieg. Gibt uns hier zwei Bilder. Ein Bild von einem umgeknickten Schilfrohr. Aus Schilfrohren haben sie zum Beispiel Flöten gemacht damals. So ein geknicktes Schilfrohr war eigentlich ziemlich unbrauchbar. Das zweite Bild ist ein Bild von einem glimmenden Docht. Denkt an eine Kerze, die nicht mehr wirklich brennt, die nur mehr qualmt, Ich werde mal versuchen, euch das vorzuführen. Ich habe hier eine Kerze. Was macht man normalerweise damit? Löschen das Ganze aus. Es stinkt in diesem qualmenden Zustand, oder? Das ist nicht angenehm. Oder denkt an eine geknickte Blume, die so am Verwelken ist, nicht mehr so schön ist. Was machen wir normalerweise damit? Ab in den Biomüll. Wir holen uns eine neue, eine schönere. Und natürlich geht es hier in Bildsprache um Menschen. Was machen wir mit geknickten, verletzten Menschen, die vielleicht verbittert sind, die ja oft schwierig sind, die vielleicht psychisch am Boden sind, depressiv oder vielleicht schwierig, manchmal lästig, mühsam zu ertragen. Was machen wir damit? Wir wissen, was wir als Gesellschaft damit machen. Die Regel ist, die Leute werden in ein Heim gesteckt, weggeballert mit irgendwelchen Medis. Nicht, dass Medikamente immer schlecht sind. Ruhig gestellt. Abgeschoben. Was macht man mit so qualmenden Geschwistern? Also jetzt nicht wörtlich, obwohl die auch viel Gestank verbreiten. Aber was macht man mit Geschwistern, die gerade nicht so am Brennen sind? Die verweltlicht sind, die fleischlich reagieren, die so halb abgefallen sind von Jesus, die kein gutes Zeugnis gerade sind, die so eigentlich einen ziemlichen Gestank verbreiten. Was macht man mit denen? Du musst sie abschreiben, stehen lassen, drängen wir die weg? Oder haben wir diese barmherzige Liebe, die Jesus hatte? Vielleicht denkst du dir heute Morgen, hey, das sind tolle Bilder für mich. Geknicktes Rohr, so ein klimmender Docht. Ich fühle mich heute so instabil in meinem Glauben, strauchelnd. Ich brenne nicht mehr wirklich so, ich klimme halt so, ja, so ein bisschen vor mich hin. Und ich mag mich selbst nicht. Ich kann mich gerade selbst nicht riechen. Wie sieht Gott dich? Wie stellst du dir Gott vor in dieser deiner Situation? Vorwurfsvoll? Sauer? Verdammend? Wird er dich als unbrauchbar verwerfen? Dich austauschen gegen eine schönere Blume, als du es gerade bist? Oder wird er dich auslöschen? Welcome to hell. Weg damit. Ist es dein Bild von Gott? Es ist falsch. Die Wahrheit, Gott wird sich nicht ewig veräppeln lassen. Ich meine, er ist der König, er wird der Richter sein, er wird Rebellen richten. Aber er ist auch der Retter, der Erlöser, der gekommen ist, um dich zu retten, wenn du es nur annehmen willst. Ist dir offen. Und er sagt schon im Alten Testament, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass er umkehrt, dass er heil wird. Und er ruft es im Alten Testament schon aus, ich bin Gott, Jahweh, ich bin barmherzig und gnädig, geduldig, langsam zum Zorn, aber überreich an Gnade und an Barmherzigkeit. Und wir sehen das wunderbar in der Geschichte Israels illustriert, auch mit den Heiden. O Abraham, ich will noch 400 Jahre warten. Geduld haben mit diesen perversen, kinderopfernden Götzendienern da in Kanaan. Ich will noch Zeit geben zur Umkehr, bis ich richte. 400 Jahre? Das ist eine lange Zeit. Ich wäre nicht so geduldig gewesen. 10 Minuten? Was? Vers 21 lesen wir hier, und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. Er ist nicht nur für die Juden gekommen, wie sie es geglaubt haben, sondern auch für uns Nicht-Juden. Das waren die Nationen, das waren alle anderen, außer den Juden. Und können wir dann an viele persönliche Geschichten auch denken, schon im Alten Testament? Denkt an Elia, der so seinen depressiven Durchhänger hatte in der Wüste. Oder an so Typen wie Juda oder Noah oder König David, die so wirkliche moralische Aussetzer hatten. Richtig krasse. Oder denkt an so Typen wie Mose oder Jeremia oder Jona, die keinen Bock hatten, vielleicht keinen Bock mehr hatten. Die gesagt haben, ich kann nicht mehr. So ein Burnout im Fall von Jeremia. Und so viele andere. Aber am klarsten sehen wir unseren Gott in Jesus, der zur Ehebrecherin gesagt hat, ich verdamm dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Oder vielleicht das größte Beispiel, Simon Petrus, das Großmaul, der Überhebliche. Jesus, ich bin es. Ich bin der ultimative Zeuge. Elite-Christ, auf mich kannst du dich verlassen. Ich brenne für dich. Ich bin sogar bereit, mit dir zu sterben. Selbst wenn nicht alle diese Weicheier verlassen werden, ich werde das niemals tun. Ich bin Petrus, der Fels. Und was ist passiert? Erst hat er gepennt beim apostolischen Gebetstreffen da im Garten Gethsemane. Dann hat er Ohren abgesäbelt, wild, total außer Kontrolle. Und am Ende hat er Jesus verleugnet. Vor seinem Angesicht, vor dem Angesicht seiner Feinde. Ich will verflucht sein, wenn ich diesen Jesus kenne. Und wir lesen, Jesus hat ihn angeschaut. Wahrscheinlich mit so einem barmherzigen, liebevollen Blick, dass es dem Petrus das Herz gebrochen hat. Und wir wissen, er lief raus und er hat geheult wie ein Baby. So enttäuscht war er, so angewidert war er von sich selbst. So traurig war er über seine Durchhänge, über seinen eigenen lauen Zustand. Was hat Jesus gemacht? Hat er diesen glimmenden Docht ausgelöscht? Ja komm, wir wählen einen anderen Apostel, vergiss ihn, Petrus. Nee, Jesus ist ihm nachgegangen. Johannes 21, nach der Auferstehung. Jesus ist den Jüngern erschienen, hat ihnen Frühstück gemacht, dort am See Genezareth. Hat Petrus 3-mal die Gelegenheit gegeben, seine Liebe zu bekennen, so wie er ihn 3-mal verleugnet hat. Er hat ihn erfüllt mit seinem Heiligen Geist zu Pfingsten. Er hat diesen glimmenden Docht wieder angefacht, dass der brennt. Und Petrus ist zu einem fruchtbaren Apostel geworden, zu einem vollmächtigen Apostel. Gott hat ihn wunderbar groß gebraucht. Jesus hat was aus ihm gemacht. Das ist das Zeugnis, was wir haben über unseren Gott in der Bibel. Und nun, was denkst du, liebe geknickte Schwester oder lieber glimmender Bruder, was denkst du, wird er mit dir machen? Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen. Und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das ist unser Gott. Er liebt dich. Er sieht dich an mit liebenden Augen. Er schreibt dich nicht ab. Er ist noch nicht fertig mit dir. Er wird dich nicht verwerfen. Er will dieses ausgegangene Feuer wieder anfachen. Er will dich aufrichten. Er will dich stärken. So wie in diesem Gleichnis von dem Baum, Bild für Israel, im Kontext aber, wo Jesus sagt, lass mich nochmal umgraben und nochmal düngen und nochmal pflegen. Also lauf nicht weg von ihm, sondern lauf zu ihm wie dieser verlorene Sohn in einem anderen Gleichnis. Lass ihn Hand anlegen an dich, lass dich erneuern, dich anfachen, lass ihn wirken in deinem Leben. Er liebt dich. Weißt du, er hat an dich gedacht, als er da am Kreuz geblutet hat und fast ohnmächtig war vor Schmerzen, als er geistig die Hölle durchgemacht hat. Für dich, damit du Versöhnung haben kannst, damit du ein Kind Gottes sein kannst, Vergebung haben kannst. Denkst du, er fühlt jetzt anders über dich? Denkst du, er wird dich jetzt abschreiben? Dich verlassen? Jesaja 49 heißt es, vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes, sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Weißt du warum? Weil er alle Mütter dieser Welt geschaffen hat und weil diese Mutterliebe zu ihrem Baby die vielleicht stärkste Liebe, die es auf dieser Welt gibt, das ist nur ein Abbild von seiner treuen Liebe zu dir und zu mir. Also wenn du dich gerade so geknickt fühlst, dann bitte hör auf, davon zu laufen. Oder versuch dich zu verstecken, so wie Adam und Eva. Kannst ja eh gar nicht, wie wir im Psalm 139 so schön sehen, wohin kann ich fliehen vor deinem Angesicht? Wenn ich bis ans äußerste Ende laufe, dann bist du da. Nee, lauf in seine ausgestreckten, liebenden Arme. Lass diese falschen Gottesbilder hinter dir und lauf. Er liebt dich und er will dich. Wenn du je Zweifel hast, das hat er dir ohne Zweifel bewiesen am Kreuz. So sehr liebt er dich. So sehr hat er dich geliebt, um dich zu erlösen. Und so sehr liebt er dich heute auch noch. Selbst in deinem geknickten Zustand, gerade in deinem stinkenden, rauchenden, glimmenden Zustand. Und wir wollen jetzt Abendmahl feiern. Das ist dieses Bild, was Jesus uns hinterlassen hat, für das, was er am Kreuz für uns getan hat. Als er Brot nahm und gesagt hat, seht, das ist mein Leib. Und dann, was hat er damit getan? Hat ihn gebrochen. Mein Leben gegeben für dich. Schau mal hier, mein Blut. Mein gegebenes Leben für dich. Der Sündenlose, der sich für den Sünder opfert. Das ist der neue Bund. Auf der Grundlage kannst du Beziehung haben mit Gott. Nicht auf Grundlage von dir selbst, auf Grundlage von dem, was er für dich getan hat. Und so lasst uns das Abendmahl jetzt austeilen und lass uns betrachten. Lass uns an ihn denken. Und lass dieses Bild dich ansprechen. Bild seiner Liebe für dich persönlich. Und red mit ihm in deinem Herzen über das Geknickte in deinem Leben, über das, was falsch gelaufen ist letzte Woche. Sag ihm das. Bekennt sie ihm, sagt, das ist Mist, das muss raus aus meinem Leben. Aber ich glaube, dass du dafür bezahlt hast. Hier, ich habe die Zusicherung in meinen Händen, dein gebrochener Leib, dein Leben gegeben für mich. Es ist vollbracht. Und lass dich wieder aufrichten, während du betrachtest. Lass uns so gemeinsam Abendmahl feiern. Heute mal jeder so für sich persönlich, wenn du bereit bist. Lass uns eine ruhige Zeit nehmen in seiner Gegenwart. Herr Jesus, danke, dass du uns annehmbar machst und würdig machst, obwohl wir es in uns nicht sind. Und ich danke dir, Herr, dass du gekommen bist, um das geknickte Rohr wieder aufzurichten, Herr, um den glimmenden Docht wieder anzufachen. Herr, wir halten dir unsere Herzen hin, heute Morgen. Danke für deine Liebe zu uns, Herr, für diesen Zuspruch, Herr, den du uns schenkst, auch im Abendmahl. Danke, dass deine Liebe treu ist und unvergänglich und ja, dass sie jeden Morgen neu ist, deine Barmherzigkeit für uns. Danke dir dafür, danke für deine Gnade, Herr. Amen. Wir sind noch nicht fertig. Zweite Frage, die ich habe, wie konnte Jesus so lieben? Wie konnte Jesus so geduldig und so demütig, so sanft sein? Wie konnte Jesus so leben? Das hatte was mit seiner Identität zu tun. Sehen wir im Vers 18 und auch am Ende. Jesus war sich sicher in dem, wer er war. Er musste niemandem was beweisen, er hat es nicht nötig gehabt. Er war sicher in seiner Identität, in der Liebe, in der Bestätigung des Vaters. Lass uns noch mal lesen, Vers 18. Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, sagt Gott hier. Mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat. Ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird den Nationen Recht verkünden. Und im Vers 20 lesen wir, bis er das Recht hinausführe zum Sieg. Jesus wusste erstens, ich bin erwählt. Zweitens, ich bin geliebt. Drittens, der Vater hat Gefallen an mir. Viertens, er hat mich mit seinem Geist erfüllt und zugerüstet. Und fünftens, ich werde Sieger sein. Das war die Identität Jesu, des Messias. Und in Jesus ist es auch unsere Identität. Und wenn wir diese Identität ergreifen, dann macht es was mit uns. Dann bringt das Frieden und Zuversicht und Ruhe in unser Leben. Ich glaube, hier ist auch ein Wort an uns Väter, ganz besonders Eltern, aber auch ganz besonders an uns Väter im Umgang mit unseren Söhnen und mit unseren Töchtern. Sagen wir ihnen das. Ich liebe dich. Du bist gewollt. Ich bin zufrieden mit dir. Es ist wichtig, dass wir das tun. Manche ausgewachsene Männer rennen immer noch so rum wie 14-jährige Teenies, die sich nie angenommen gefühlt haben von ihrem Papa. Die nie gut genug waren, die sich nie gut genug gefühlt haben für ihren Papa. Die versuchen noch immer zu beweisen, zu kämpfen, zu schreien, zu machen, immer am Vergleichen. Das Gegenteil von dem Auftreten Jesu, was wir hier lesen. Warum? Weil sie nie zur Ruhe kommen, weil sie unsicher sind, ob sie geliebt sind, ob sie angenommen sind. Und ihr Lehrer oder Kindergottesdienst, Jugendmitarbeiter, ihr könnt das beobachten an Kindern. Kinder, die sich unsicher sind, ob sie geliebt sind von ihren Eltern und gewollt sind, ob sie wirklich gut genug sind, die sind beständig am Kämpfen, am Hadern. Die suchen ständig Bestätigung und Aufmerksamkeit und wenn es negative ist. Aber Kinder, die dieses Urvertrauen entwickelt haben durch die Liebe, durch die Annahme ihrer Eltern, die sind auch nicht perfekt, aber werden mehr Frieden haben und innere Stärke, können in der Regel auch mehr tragen oder ertragen, die Schwierigkeiten des Lebens. Resilienz ist der Fachausdruck dafür. Seht hier erstens, siehe mein Knecht, den ich erwählt habe. Ich habe dich erwählt. Ich will dich, sagt der Vater. Ist nicht wunderbar, wenn man erwählt ist? Fühlt sich das nicht gut an beim Sport, wenn Mannschaften gewählt werden? Und du wirst gewählt? Vielleicht sogar als Erster? Ich bin gewollt. Ich wurde gewählt. Die Bibel nennt uns Auserwählte Gottes. Römerbrief 8, Vers 33, Kolosser 3, Vers 12 zum Beispiel. Ist das nicht erstaunlich? Wenn du Gott wärst, würdest du dich selbst wählen? In das Gottesreich-Team? Ich mich nicht. Ich bin so ziemlich unvollkommen, ziemlich lahm. Ungeistlich, Sünder. Ja, vielleicht irgendwie Billy Graham oder Hudson Taylor oder Georg Müller, Joni Erickson oder noch besser irgendwelche Engel. Die wären doch viel besser. Aber Gott sagt uns in der Bibel, unsere Identität ist in Christus. Wir sind geistlich gesehen in Christus, wir sind bekleidet mit ihm. Und wisst ihr, er ist der absolute Champion. Er ist der Auserwählte. Jesus wird gewählt lange bevor irgendjemand anderer gewählt wird. Und wir sind in ihm. Also eigentlich wären wir unwürdig, aber er hat uns würdig gemacht. Epheser 1, Vers 4 sagt uns, er hat uns in ihm auserwählt vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Der Vater wusste, wer sich durch Glauben mit Jesus identifizieren wird und wer geistig in ihm versetzt sein wird. Und so hat er uns erwählt in ihm. Das ist wie mein Frühstück, das ich heute gegessen habe, das seht ihr nicht. Gott sei Dank. Kein schöner Anblick, weil es ist in mir. Ihr seht nur mich. Genauso sind wir in Christus. Der Vater sieht Jesus, wenn er uns ansieht. Und wir lernen, er hat dich auserwählt, bevor er noch die Welt auserschaffen hat. Er hat gesagt, ich will dich in meinem Team haben, Manfred und Trude und Sarah und Markus und Holger. Ich will dich in meinem Team haben. Ich will dich. Zweitens, Gott der Vater nennt Gott den Sohn, mein Geliebter hier. Mein Geliebter. Ich versuche das jeden Tag meinen Kindern zu sagen. Irgendwie, ich habe dich lieb oder ich werde dich immer lieb haben, weil ich bin ein Papa, du bist mein Sohn oder meine Tochter. Ein Kind, überhaupt ein Mensch, der sich geliebt weiß, der ist geborgen. Der hat diese Resilienz, diese Widerstandskraft. Warum? Weil er sich geliebt weiß. Ihr wisst es alle, wenn du dich nicht geliebt weißt, weil die Freundin gerade Schluss gemacht hat oder so, dann ist erstmal alles grau. Stehst auf morgens, hast keinen Bock, trittst den Hund beim Rausgehen aus der Tür. Alles kacke. Alles grau. Auf der anderen Seite, wenn du dich geliebt weißt, bringt das dir unheimliche Sicherheit. Stehst auf mit einem Lächeln, sie liebt mich. Hast einen Unfall auf dem Weg zur Arbeit, egal. Ist nur ein Auto, weil sie liebt mich. Bist zu spät auf der Arbeit, der Chef sagt, du bist gekündigt. Okay, nicht so schlimm, weil sie liebt mich. Es macht was mit uns. Übrigens wieder ihr Männer. Epheser 5. Na, ihr Ehemänner, liebt eure Ehefrauen wie Christus. Die Gemeinde. Das ist unser Hauptjob. Dass unsere Frauen wissen, dass sie geliebt sind. Nicht nur durch Worte, sondern durch Taten. Das ist Teil unseres Versorgerjobs. Und ich weiß, ich will hier keine Verdammnis predigen, wir können es alle besser machen. Wir müssen uns daran erinnern, ich muss mich immer wieder daran erinnern. Wisst ihr, wenn sie sich geliebt fühlen, dann werden sie uns Betonköpfen auch einiges nachsehen. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Wenn ich es vernachlässige, wenn unsere Frauen sich unsicher fühlen, dann wird es irgendwie so komisch. Gott, der Vater, liebt Gott, den Sohn. Und mit ihm liebt er uns wie ihn. Johannes 17, Vers 23, da betet Jesus zum Vater und sagt, dass die Welt, das heißt die Menschen in der Welt, erkennen, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, seine Jünger, wie du mich geliebt hast. Das ist eine unglaubliche Aussage. Dass er, der Vater, dich liebt, wie er Jesus geliebt hat. Es gibt diese Geschichte von zwei Jungs, die sich in der Schule einschreiben lassen. Und die Sekretärin fragt, wann ist dein Geburtstag? 1.3.2013. Und dann den zweiten, wann ist dein Geburtstag? 5.4.2013. Die sagt, ja, halt mal. Geht ja gar nicht. Wir sagen, naja, die Wahrheit ist, einer von uns beiden wurde adoptiert. Und die Sekretärin fragt, okay, welcher von euch ist der Adoptierte und welcher ist der leibliche Sohn? Und sie sagen, wir wissen es nicht. Wir haben den Papa gefragt und er hat gesagt, er hat uns beide so lieb, dass er es vergessen hat. Und unser Gott ist nicht vergesslich, natürlich. Väter auch nicht. Aber der Vater wählt uns zu lieben, wie Jesus, den einzigartigen Sohn. Und er hat es uns nicht nur gesagt, oder? Er hat es uns vorgelebt. Johannes 3, Vers 16 kennt ihr alles. So sehr hat Gott die Welt, das heißt uns geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gegeben hat, damit wir nicht verloren gehen müssen, sondern gerettet sein können. Hey Jesus, Gott der Sohn, liebt dich leidenschaftlich. Das hat er uns gezeigt am Kreuz. Größere Liebe hat niemand als die, der sein Leben gibt. Für seine Freunde hat Jesus gesagt. Ja, wie wäre es mit einem Vater, der seinen Sohn für dich gibt? Ich würde es nie machen. Ich meine, ich habe euch alle lieb, aber mein Sohn für dich? Niemals. Aber der himmlische Vater hat es getan, um dich bei sich zu haben. Glaubst du das wirklich, dass Gott der Vater dich liebt, wie er Jesus den Sohn liebt? Von ganzem Herzen? Glaubst du das in deinem Herzen? Wenn du das wirklich annimmst, wird es dein Leben revolutionieren. Geliebte Menschen leben anders. Absolut geliebte Menschen leben absolut anders. Hey, was für eine Zuversicht, was für eine Geborgenheit, was für eine Sicherheit ist da in einem Leben. Boah, mein Schöpfer, er liebt mich. Mein Papa liebt mich. Wow. Drittens, der Vater sagt zu seinem Sohn Jesus, an dir hat meine Seele Wohlgefallen gefunden. Das hat er wiederholt bei der Taufe und am Berg der Verklärung. Ich habe Wohlgefallen gefunden an dir, hat sogar öffentlich wiederholt. Auf gut Deutsch, ich mag dich. Ich bin total zufrieden mit dir. Und er hat es ihm persönlich gesagt und er hat es ihm vor anderen gesagt und bekannt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und wie gesagt, wir, die wir uns Jesus anvertraut haben, sind geistlich in ihn versetzt. Wir sind bekleidet mit seiner Gerechtigkeit, mit seinem sündenlosen Leben. Wenn wir zu Jesus umkehren und zu ihm bekehren, unser Vertrauen von uns selbst weg, auf ihn setzen und das, was er für uns getan hat, dann wird unsere ganze Lebensschuld auf ihn überwiesen. Aber mehr als das, ist nicht so, dass unsere Schulden, meine Sünden sind weg, ich bin frei von meiner Schuld und jetzt stehe ich irgendwie so neutral vor Gott. Ja, ich bin meinen Dreck los, aber ich stehe so nackt vor ihm. Nee, noch viel mehr als Gegenzug wird uns sein perfektes, sündenloses Leben zugerechnet. Also wir stehen nicht nur irgendwie so neutral oder okay vor dem Vater, wir sind in Jesus, bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Du gefällst dem Vater, wie er Gefallen an Jesus hat, weil du bist in ihm. Im Regal ist übrigens ein Buch, wo es darum geht. Und deswegen ist Jesus unsere Sabbatruhe. Deswegen können wir ruhen von unseren Werken. Wir müssen nichts mehr leisten, um dem Vater zu gefallen. Wir gefallen ihm schon. Jesus hat es für uns erkauft. Wir sind Miterben mit ihm von allen geistigen Schätzen des Himmels. Glaubst du, dass der Vater dich nicht nur liebt? Vielleicht, weil er muss, weil Gott ist Liebe, oder? Oder dass uns in Liebe erträgt, so wie es uns sagt, ertragt einander in Liebe manchmal. Glaubst du, dass der Vater dich nicht nur liebt, sondern dass er dich sogar mag? In Jesus, das ist die Wahrheit. Viertens, Jesus wusste sich zugerüstet durch den Heiligen Geist. Ich werde meinen Geist auf ihn legen, sagt der Vater, durch Jesaja. Selbe hat Jesus uns gesagt, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Also wir müssen nicht aus eigener Kraft leben. Genauso wie Jesus als Mensch aus der Kraft Gottes gelebt hat, können auch wir aus dieser Kraft leben. Im Vertrauen auf ihn, gestärkt von ihm. Und so können wir zuversichtlich durchs Leben gehen. Epheser 3, Vers 20 sagt uns, er kann über alles hinaus tun, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Wie viel könnte das sein? Über die Maßen mehr, als wir uns überhaupt vorstellen können. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Also diese Kraft des allmächtigen Gottes, das übersteigt unsere Vorstellungskraft. Rechnest du damit? Mit seiner Kraft in deinem Leben? Vertraust du darauf oder wurschelst du noch so im Selbstvertrauen aus eigener Kraft dahin? Vertraust du auf seine Kraft? Diese Kraft des allmächtigen Gottes, die in der Person des Heiligen Geistes ist ja nicht irgendwie eine unpersönliche Kraft, ist eine Person, die bei dir ist und in dir ist. Rechnest du damit? in Versuchungen von mir aus. Oder wenn du dich schwach fühlst in deinem Dienst. Wir können totale Optimisten sein als Nachfolger Jesu. Wir haben jeden Grund dazu. Und ein fünfter, letzter Punkt in der Identität des Messias und in unserer Identität. Im Vers 20 haben wir gelesen, Jesus ist der Sieger. Philipper 2, Vers 9. Gott hat ihn hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Also totale Unterwerfung von allen Geschöpfen, Menschen, Engeln, Dämonen, Teufel. Jesus ist der Sieger, er ist der Herr über alle. Es wird in der Ewigkeit keine Atheisten geben. Keine Menschen, die Jesus ablehnen. Wenn du es in diesem irdischen Leben getan hast, Jesus ablehnen, dann wirst du gerichtet werden. Wenn du ihn angenommen hast, dann wirst du die Herrlichkeit mit ihm erben. Das ist unsere Bestimmung. Aber Jesus ist der Sieger. Er ist der Sieger über Sünde, über Tod, über den Teufel, und in ihm sind wir das auch. Römer 8, Vers 37, aber in diesem allen, Herausforderungen des Lebens, ganz krasse Verfolgungen, die der Paulus da aufzählt, in diesen allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. 2. Korinther 2, Vers 14, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus. Also wir dürfen in seiner Siegesparade mitlaufen, weil wir mit ihm gewonnen haben. Und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen, die Nicht-Juden. Hoffst du schon auf ihn? Bist du schon in ihm, ein Miterbe mit ihm? Wenn du noch so ein selbstgerechter Rebell bist, dann wäre heute ein super Tag, das zu ändern. Einfach umzukehren, in eine neue Beziehung mit ihm einzutreten. Dann sag ihm das auch. Das ist deine Identität in Christus. Du bist erwählt, du bist geliebt, du bist gewollt, du bist gestärkt und zugerüstet und du bist Sieger in Jesus und mit Jesus. Ist das wunderbar? Und jetzt lasst uns in dieser Identität leben, wenn wir hier rausgehen und unser Missionsfeld und unseren Alltag betreten. Okay? Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort, für diese Zusage, nicht nur Zusage, sondern Realität, diese Identität, die wir in Christus haben. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke, dass du uns nahe bist jeden Tag, ob wir es spüren oder nicht. Danke, dass wir gerettet sind. Danke, dass wir Sieger sind. Und Vater, so segne uns. Füll uns mit deinem Geist, Vater. Segne uns mit diesem Bewusstsein, wer wir sind in Jesus. Und füll uns mit deinem Geist, Herr, es auszuleben, wenn wir jetzt auseinandergehen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.